Irgendwie kenne ich das Gefühl noch, dass ich hoffe, dass da mehr sind als hier. Das war nämlich ganz am Anfang so, da waren noch weniger hier. Das war dann auch ganz schön interessant, wenn man nur da reingeguckt hat und nur die Leute direkt angeguckt hat und wusste nicht, was machen die jetzt da hinten? Also was machen die dahinter? Was macht ihr zu Hause? Was ihr hier macht, das sehe ich. Also wenn einer anfängt einzuschlafen oder zu gehen, dann ist das möglich, dass ich das mitbekomme. Und das ist auch sehr interessant, wenn man hier vorne Lobpreis macht oder mit euch in die Bibel reinguckt. Das umkämpfte Herz, so habe ich meinen Predigttitel benannt. Und es hat eine Bedeutung. Das hat einen Weg gegeben, den ich dahin gegangen bin. Und das war folgender. Wir sind als Ehepaar in der glücklichen Lage, dass wir uns einige von so Online-Streaming-Diensten leisten können. Dass man also mal einen Film oder eine Serie zusammen gucken kann. Und ein Film hat uns ganz besonders begeistert. Der ist ganz herausfordernd und schwierig. Da ist ein unreifer junger Mann, der ist eigentlich nur so im Nachtleben unterwegs. Der schrottet ganz am Anfang des Filmes ein sehr, sehr, sehr teures Auto, was allerdings nicht ihm gehört, sondern seinem Vater. Und sein Vater ist Arzt. Und sein Vater behandelt einen Jungen, der ein krankes Herz hat. Und wie es so den Lauf der Geschichte meint, benimmt der Arzt seine Position und versucht, seinen jungen, unreifen Sohnemann dem Patienten zuzufügen als Betreuer. Klingt ein bisschen kompliziert, ist in dem Film aber relativ simpel. Dieser Film hat einen besonderen Titel und der nennt sich Das bescheuerte Herz. Das bescheuerte Herz. Und da habe ich gedacht, Das bescheuerte Herz ist ein sehr guter Titel, aber nicht für sonntags morgens. Weil wir haben kein bescheuertes Herz. Wir haben ein besonderes Herz. Und das bescheuerte Herz beschreibt aber ganz viel von dem Inhalt dieses Films und von dem Inhalt in den Umständen, wo wir als Menschen unterwegs sind. Und zwar ist da ein Vater, der hat ein bekümmertes Herz, ein trauriges, ein wütendes, ein enttäuschtes Herz über seinen Sohn. Und da ist der kranke Junge, der ein krankes Herz hat. Ein unbeschwertes Herz, aber dennoch, weil er ist jugendlich, er ist Teenie, er kann sich das gar nicht vorstellen, er kennt es halt nicht anders. Und da ist die Mutter, die ein beschwertes Herz hat, weil sie nicht weiß, überlebt die nächste Attacke das Herz meines Sohnes. Und da ist der unreife Mann, der hat ein unbeschwertes Herz, ein unbekümmertes Herz, aber auch ein unreifes Herz. All das ist in einem Film und all das beschreibt die Wichtigkeit, in der wir uns befinden, wenn wir auf das Herz schauen. Und wer so einige Predigten von mir mitbekommen hat, ich liebe einen bestimmten Satz, und zwar: Das Herz ist das Wichtigste, was du in deinem Leben als Kind Gottes brauchst. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, gibt es keinen besseren Moment, als jetzt dein Leben Jesus zu geben. Was meine ich mit jetzt? Im Anschluss des Gottesdienstes, falls du uns zuguckst, schreib uns, auf jeglichen Kanälen sind wir unterwegs, ansonsten per Mail oder wenn du bei YouTube bist, schreibst in den Kanal rein, dann reden wir darüber. Die Entscheidungen, die wir in unserem Herzen machen, sind sehr, sehr wichtig. Da sind ganz banale Entscheidungen drin, wie mein Tag wird. Da sind aber auch wichtige Entscheidungen drin, welchen Lebenspartner, Lebenspartnerin ich mir suche, welche Entscheidung ich treffe, ob ich mich nach vorne traue oder nicht. Ja. Das Herz ist unser Entscheider in ganz vielen Sachen. Und wir können uns dem verschließen und sagen, damit haben wir nichts zu tun. Oder wir können uns dem öffnen und da rangehen. Und dann erkennen wir, dass unser Herz umkämpft ist. Nicht nur körperlich, mit all dem, was passieren kann, wenn unser Herz nicht mehr schlägt, sondern vor all dem auch geistlich. Und ich kann heute Morgen euch wenig davon berichten, was ihr körperlich, physisch mit eurem Herz machen könnt. Weil ich bin weder Profisportler, noch Arzt, noch Wissenschaftler. Ich kann euch aber mit hineinnehmen in das, was euer geistliches Herz macht. In dem, wie umkämpft es da ist. Weil die Bibel sagt ganz viel dazu. Sie ist voll von Botschaften fürs Herz und für das, was wir miteinander betrachten können, wenn wir in Gottes Wort reingucken. Und wir gucken uns den Vers an, unter dem ich diese Predigt gestellt habe. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht Leben aus. Und eine der vielleicht für dich gerade besten Nachrichten des Vormittags. Wenn du zu Hause sitzt und müde bist, abgeschlagen, vielleicht hast du es noch nicht mal aus dem Bett herausgeschafft und guckst auf deinem Smartphone, oder du sitzt ganz gemütlich auf der Couch mit einem Kaffee in der Hand und bist aber noch nicht ganz fit. Vielleicht sitzt du auch hier so und bist noch nicht ganz fit und aufnahmefähig. Dann versuch die nächsten 5 Minuten aufzupassen, denn das sind die wichtigsten Teile dieser Botschaft. Und dann bist du vielleicht wach und willst das andere auch mitbekommen, aber du darfst dann auch sagen, boah, das merke ich mir. Also, es gibt einen kurzen Vorab und dann steigen wir ein bisschen tiefer ein. Dieser Vers hat 2 große Teile. Ganz zum Anfang, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Und dieses Wort behüte hat mich schier umgetrieben. Es hat mich umgehauen, weil das ist ein Wahnsinnswort im Hebräischen. Da geht es drum, nicht nur behüten im Sinne von pass ein bisschen auf, sei vorsichtig, sondern das Wort, was hier steht im Hebräischen, meint, sperre das Herz in den höchsten Turm ein, den du kennst, und pass mit deinem Leben darauf auf, dass keiner dir diesen Schatz, dieses besondere Teil deines Lebens raubt. Verteidige es mit allem, was du hast. Behüten, bewachen, beschützen. Also einen ganz besonderen Schutz, um dieses Herz zu haben. Das ist der erste Teil. Und jetzt würde keiner von uns sagen, glaube ich zumindest, ja, das ist mir klar, aber mein Herz ist mir auch eigentlich völlig egal. Keiner würde sagen, also ich weiß nicht, würde einer sagen, vielleicht, wenn ihr wollt, schreibt es in den Chat rein, ob ihr sagen würdet, mir ist mein Herz total egal. Aber komischerweise ist uns unser Herz manchmal egal. Wir setzen es Dingen aus, die schwierig sind. Ich habe von dem Segen gesprochen, den man haben kann, wenn man verschiedene Online-Streaming-Dienste hat. Aber eigentlich ist es mehr ein Fluch. Es sind Serien da, die sind dauerhaft Mord und Totschlag, Sexualität und Drogen, und du hast dauerhaft einen Input, der irgendwie auch im Herzen ankommt, und man hört von manchen Menschen, die dann sagen, ich werde irgendwie abgestumpft. Wenn da wie vor ein paar Tagen ein Lehrer geköpft wird, weil er sich mit seinen Schülern über was auseinandersetzt, ja, dann leben wir halt in so einer Welt. Dann ist es eben so. Und es geht einen nicht mehr an. Ich weiß es noch von meiner eigenen Großmutter, die das manchmal gesagt hat, ich kann keine Nachrichten mehr gucken, mir geht es so nah, das Leid der anderen Welt. Und die kannte das nicht, dass sie morgens das, mittags das, abends das geguckt hat. Die kannte nur die Nachrichten und sie ging es immer ans Herz. Und so können wir uns nicht nur durch Filme, Serien, auch durch Hörbücher oder durch Romane oder so oder durch dem, was wir erleben, irgendwie unser Herz vollmüllen, obwohl wir es gar nicht wollen. Uns ist es ja nicht egal. Aber es kommt dazu. Und dann kommt es noch vielleicht auch im Gemeindekontext dazu, dass wir auf unser Herz falsche Wahrheiten packen. Gott kann mich nicht lieben. Oder ich muss komplett rein und heilig zum Abendmahl kommen. Oder diese und jene Wahrheit habe ich für mein Leben angenommen. Ich bin es nicht wert genug. Das sind Wahrheiten, die können unser Herz angreifen. Und deswegen spricht dieses Bibelwort von beschützen, bewahren und meint, so gut verteidigen, dass kein anderer drankommt. Denn, und jetzt kommt der zweite Teil und der ist der Wahnsinn, da steht, denn von ihm geht das Leben aus. Also das Herz ist nicht nur ein wichtiger Punkt, um zu leben oder nicht zu leben, im Sinne von schlägt es, lebst du, schlägt es nicht mehr, bist du tot, sondern da geht auch Leben aus, da geht unsere Entscheidung kommen daraus. Alles das, was wir mitentscheiden, was wir mitdenken, was wir mitfühlen, kommt aus unserem Herzen heraus. Kennt ihr die Momente, wo wir sagen, logisch gesehen so, aber unser Herz sagt das? Oder wir können gerade nur vom Herzen her entscheiden. Oder irgendwie fühlen wir das gar nicht anders. So geht es mir beispielsweise in so Entscheidungen, was das Thema Corona mit uns und unserer Gesellschaft macht. Ja, ich bin auch ein sicherheitsdenkender Mensch, der sagt, hey, können wir das nicht wirklich verschieben? Aber auf der anderen Seite bin ich auch der Herzmensch, der sagt, hey, Gemeinschaft ist so wunderbar und ich tue alles dafür. Unser Herz, da kommt Leben hervor. Und diesen Gedanken, das zuzulassen, dass wir sagen, hey, unser Herz ist so wichtig und aus unserem Herz kommen Entscheidungen, kann man an einem kleinen Beispiel, was das Gemeindeleben angeht, zeigen, wie schwierig das dabei ist, mit dem Herzen umzugehen. Wenn ich jetzt beispielsweise etwas verändere in diesem Raum, dann kann es Menschen geben, die haben diesen Raum hier mitgestaltet. Die würden sagen, Bernd, aber das und das haben wir uns so und so überlegt damals, als wir das gemacht haben. Und dann sage ich, aber ich würde das jetzt anders machen und den gegebenen, den Zeiten entsprechend so und so. Und dann kann es sein, dass mein Herz von Bernd Kortmann ist so frei und so sagt, hey, du hast dir was Gutes gedacht, das war total toll, aber lass uns doch mal ein bisschen weitergehen, lass uns doch Sachen verändern. Und das Herz meines Gegenübers ist vielleicht so, boah, Veränderung habe ich aber, mag ich gar nicht. Und dann wird aus dieser Herzensentscheidung, die irgendwann mal getroffen ist, Veränderung ist gar nicht so toll, wird eine Emotion heraus. Und dann kann Verletzung entstehen, das, was ich nicht wollte und das, was der andere gar nicht wollte. Und trotzdem ist da irgendwas. Das Herz ist in jeder großen und jeder kleinen Entscheidung drin. Und ich habe ein paar Punkte mitgebracht, woran wir lernen können, unser Herz zu schützen. Was wir betrachten können, auf kurze oder lange Sicht, was uns dahin führen kann, dieses umkämpfte Herz so zu beschützen, dass wir es in dem Schutz lassen können, nicht was das Wort wegsperren meint mit wir packen es weg und wir sind emotionslos. Falls das rübergekommen ist, so war das nicht gemeint. Es gilt um den Schutz, wie beschützen wir es. Erstens, liebe den Herrn mit ungeteiltem Herz. Den Herrn lieben mit ungeteiltem Herz. Wir können uns eines bewusst sein. Aus uns heraus schaffen wir relativ wenig. Die Bibel spricht davon, dass wir, wenn wir uns für Gott entscheiden, für ein Leben mit Jesus entscheiden, neue Kreaturen werden. Neue Kreaturen heißt, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Diese Bibelworte, die den neuen Bund mit Jesus Christus beschreiben, gibt es sowohl im Alten Testament, bei Jesaja und Jeremia, als auch im Neuen Testament. Wir sind neue Geschöpfe. Ergo können wir sagen, wir können aus der Kraft Gottes heraus entscheiden. Mit der Kraft Gottes leben, weil ohne Gott kriegen wir das nicht hin. Und dann ist auch so ein Vers aus Matthäus 22, Vers 37, wenn Jesus einem Pharisäer und den Schriftgelehrten erklärt, was das wichtigste Gesetz ist, nicht sagen, okay, das ist wieder ein Gebot, ein Gesetz, sondern das ist die Grundlage, die es sein muss. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Dieses umkämpfte Herz können wir als erstes bewahren, indem wir sagen, dieses umkämpfte Herz gehört ganz Gott. Wir nehmen uns nicht heraus aus dem Beschützen und Bewahren, sondern wir sagen, hey, wir nehmen uns Gott mit an die Seite. Wir zusammen sind stärker als ich alleine. Und dann ist es Gott, der mein Herz füllen kann. Und dann kommt ganz schnell in diesem Bewusstsein auch dieser Satz, Gott muss aber an erster Stelle stehen. Ich will diesen Satz nicht egalisieren. Ich will ihn aus meiner Sicht versuchen, ein bisschen zu erklären. Du kannst diesen Satz nicht einfach sagen, weil jeder versteht was anderes drunter. Und dann gibt's die Menschen, die verstehen, okay, ich muss Gott an erste Stelle setzen. Das heißt, an erste Stelle meiner Arbeit, meiner Zeit, meiner Familie. Ich habe in einem Hörbuch mal gehört und da haben sich meine Fußnägel umgedreht, da sagte ein Mann Gottes, ich habe dann gelernt, dass ich Gott an erste Stelle und meine Frau an zweite Stelle stellen muss. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich meine, es gibt so profane Sätze, happy wife, happy life. Aber was ich glaube, wenn wir meinen Gott an erste Stelle setzen, dann heißt das, unsere Lebensgrundlage mit Gott zu nehmen. Wenn wir nämlich sagen, okay, wir müssen ihm wirklich erste Stelle von unserem Zeit und unserem Raum geben, dann bau ein Haus und mach 49% davon für deine Familie und 51% lässt du für Gott. Oder nimm deine Zeit. Wenn du sagst, ich arbeite 8 Stunden, ich schlafe 8 Stunden. Und 8 Stunden habe ich Familienleben. Und jetzt willst du an diesen 8 Stunden jeweils Gott an erste Stelle setzen. Das wird nicht funktionieren. Du wirst in einen innerlichen Konflikt kommen, der nicht gut ist. Weder für dich, noch für dein Gottesbild, noch für die Menschen um dich herum, die das mitbekommen. Gott an erste Stelle stellen heißt, ihn als Grundlage, als Fundament für mein Leben nehmen. Ihn bei jeder Entscheidung mit hineinnehmen. Ich gehe ein Stück weiter, aber das ist meine persönliche Meinung. Du kannst deinen Partner, deine Partnerin nicht ordentlich lieben, wenn du Gottes Liebe nicht in dein Leben gelassen hast. Dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo du merkst, ich muss diesen Tank wieder auffüllen. Und das ist echt schwer. Von sich aus versuchen, was zu produzieren. Ein weiteres Bild, wie ich mir das vorstelle, dass man sagt, man gibt Gott sein ungeteiltes Herz, ist, wenn man sich die Situation eines Menschen, der auf Jesus hinweist oder von Jesus aus Orientierung gibt auf sein Leben. Stellen wir uns vor, wir leben unser Leben, ja, jetzt ist mal hier das Kreuz, da wo die Beamerleinfläche ist, da ist das Kreuz und wir leben jetzt unser Leben, wir haben uns zu Jesus bekehrt und wir sagen den Leuten, da müsst ihr hingucken, dahin. Dann gucke ich immer so und sage, da müsst ihr hingucken. Das heißt, ich versuche, die Leute zum Kreuz zu führen, bin aber irgendwie immer sowohl involviert, also ich drehe mich kurz von den Leuten weg, zeige dahin, drehe mich wieder hin und bin immer in diesem Zwiespalt und das ist echt anstrengend. Ich stelle mir das so vor, mit dem ungeteilten Herz Gott an erste Stelle zu stellen, dass ich hier stehe, ich stehe vom Kreuz, ich weise hier drauf hin, hier, kommt hier hin und dann aus der Sicht Gottes komme ich mit Gottes Kraft und nimm euch an die Hand und wir gehen gemeinsam zum Kreuz. Und dann leben wir unsere Perspektive, wie es in so einem Lied heißt, Perspektive Ewigkeit. Wir sehen schon alles aus der Liebe Gottes heraus. Wir sind mit hineingenommen. Wir ändern unsere Position. Und das bedeutet zweitens, dass wir seine Liebe empfangen. Wenn wir unser ungeteiltes Herz ihm geben, dann bedeutet das, dass wir annehmen müssen, dass er uns zuerst geliebt hat. Also zweitens, empfange seine Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 19 steht dazu Folgendes. Für der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können lieben, wir können diese Liebe erst annehmen oder weitergeben, weil seine Liebe zuerst unser Herz getroffen hat. Diese Entscheidung, ihm das ungeteilte Herz hinzugeben, geht, weil er uns seine Liebe gegeben hat. Wir kriegen seine Kraft, seine Liebe für unser Leben. Benni, hast du die Folie? Ja, gut, da. Seine Liebe empfangen. Das ist ein zweiter sehr wichtiger Schritt. Und das ist möglich, dass wir das annehmen, wenn wir uns selber hingeben. Paulus beschreibt das, wenn wir unser Leben abgeben. Wenn wir wirklich alles, was uns angeht, ihm übergeben. Und dann seine Liebe annehmen, seine Entscheidung. Und dabei ist es nicht nur eine romantische Form der Liebe gemeint. Es ist nicht nur die romantische Liebe gemeint, sondern auch eine sachliche und eine faktische Entscheidung. Und es gibt einige Eltern hier in diesem Raum. Und es gibt bestimmt einige Situationen, die ihr gerne erzählen würdet oder am liebsten gar nicht erzählen würdet, wo sich eure Kinder so dermaßen daneben benommen haben, dass ihr gesagt habt, okay, du bist ab heute nicht mehr mein Kind. Ich liebe dich nicht mehr, ich kann dich nicht mehr lieben. Die Entscheidung, die da war, die muss ich widerrufen, das geht nicht. Ich glaube, ganz wenige Eltern haben jemals diese Entscheidung getroffen, dass sie ihre Kinder komplett abgelehnt haben. Dass sie ihre Kinder komplett entfernt haben aus ihrem Leben. Sondern Eltern, das ist das Phänomen, das kenne ich von meinen Eltern, die lieben einen häufig. Und das ist gar nicht die emotionale, sondern wirklich manchmal nur die sachliche Entscheidung. Es ist und bleibt mein Kind, selbst wenn der Dapp es wieder missgebaut hat. Und ihr kennt mich zum Glück nicht, in meiner Schulzeit, einiges habe ich daneben oder habe ich verbockt. Und trotzdem war meine Mama da, die zu mir gestanden hat. Und das ist die faktisch-sachliche Liebe, die Gott auch zu uns hat. Und natürlich kommt dann, und das ist das Tolle, noch diese romantische Liebe dazu. Frauen träumen ja häufig davon, dass es diesen Ritter oder diesen Mann auf einem weißen Pferd gibt, der ihr Herz erobert, der mit ihnen in den Sonnenuntergang reitet zu dem wunderschönen Schloss. Ich habe mal überlegt, was Männer so träumen. Also reiten mag ich nicht. Vielleicht gucken einen schönen Film oder gucken Fußball, weiß ich nicht. Also über diese Seite des Bildes habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn ihr jetzt jegliches Bild einer romantischen Liebe nehmt, wo die Frauen sich mehr reindenken können und auch viele Männer das auch schaffen, das will ich jetzt hier nicht verneinen, dann kann dieses Bild überspitzt gesagt, ist es nur ein Abglanz von dem, welche emotional romantische Liebe Gott für euch empfindet. Und ihr kennt dieses Buch, was so ein bisschen komisch ist, wenn man das vielleicht liest, aber da steht ganz viel drin, aus dem Blickwinkel, wie Gott seine Braut sieht, wie Jesus seine Gemeinde sieht, und zwar im Hohelied. Hohelied 4, Vers 9. Da steht drin, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt, mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Hier schreibt ein total verliebter Mann. Ein total verliebter Verlobter in diesem Abschnitt. Und das ist ein Wort Gottes, was da drin steht, was beschreibt, wie emotionale und romantische Liebe Gottes aussieht. Also Gott treibt jedes Bild, das vom Ritter oder vom Mann auf dem weißen Pferd, noch auf die Spitze, indem er sagt, du hast mich mit einem einzigen Blick, da hast mir den Atem geraubt. Das ist vielleicht eine Form, wie ich mir das vorstellen kann, wenn eine Frau in den Raum kommt und der Mann so buff, alles andere ausgeblendet. Ich weiß nicht, wer von euch verheiratet oder ob viele von euch verheiratet sind. Also mein Moment, als meine Frau die Kirche reinkam im Brautkleid war, also ich meine, ich konnte eh wenig sehen, weil ich sehr nah am Wasser gebaut war. Aber der Fokus, da waren, weiß ich nicht, ein paar hundert Leute, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren. Auf jeden Fall war mein Blick nur in diesem Radius, da wo meine Frau den Gang runterkam. Und das war der Hammer. Gott ist auch emotional und romantisch. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dass es das gibt, dass Gott seine Liebe in unser Leben hineingelegt hat und hineinlegen will, wenn wir uns für ihn entscheiden, dann kann unser Herz so gut bewacht und beschützt sein, dass wir in seine Ruhe einkommen. Und in seine Ruhe einkommen ist ein wichtiger Schritt, weil dann können wir drittens nämlich das Festmahl genießen, das Leben genießen, das er uns schenkt, mit all dem, was dazugehört. Wenn wir an dem Punkt hier wären und ich sagen würde, wisst ihr was, das ist ein Kampf, dieses Herz zu bewachen, bewahren, beschützen, das ist ein Kampf, den können wir erst gewinnen, wenn wir in den Himmel kommen. Vorher funktioniert das nicht. Vorher werden wir immer und vorher ist es immer ein endloser Kampf und wir können nur verlieren und wir sind nur am Verlieren. Das wäre viel zu deprimierend. Und so ist Gottes Wort überhaupt nicht ausgelegt, dass es dich oder mich deprimieren will. Es ist darauf ausgelegt, dass wir feiern können, dass wir in seine Ruhe eintauchen können, dass wir seinen Frieden haben können. Das sagt er uns alles zu, wenn wir in Liebe miteinander mit ihm unterwegs sind und wenn wir in seinen neuen Bund wirklich eintauchen. Und dann sagt Sprüche 15, Vers 15, für die Elenden bringt jeder Tag Sorgen, aber für ein fröhliches Herz ist jeder neue Tag ein Fest. Für ein fröhliches Herz ist jeder neue Tag ein Fest. Ein fröhliches Herz, und das, was hier mit fröhlichem Herz beschrieben wird, ist ein gutes Herz. Ein Herz, auf das aufgepasst wird. Ein Herz, das bewahrt und beschützt ist, wo Gott selber drin wirken kann. Das ist aus dieser Fröhlichkeit heraus, kann man das Leben genießen. Aus diesem Wissen, mein Herz ist beschützt und bewahrt und unter Gottes Schutz, kann ich es genießen. Es steht nicht dauerhaft unter Beschuss und ich lasse nicht die Türen sperrangelweit auf, dass jeder mal dran kann. Und dann können wir das nicht nur als ein schönes Wort nehmen, was hier in der Bibel steht, sondern auch als Wahrheit sehen. Und wir sind als Gemeinde ja in der Predigtreihe von Nehemia drin und in Nehemia gibt es auch diesen Punkt, wo die Umstände vielleicht anders sind, aber das Herz eine Entscheidung zu einem Freudenfest treffen darf, soll und muss. Und da steht in Nehemia 8, Vers 10, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig für den Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. In all dem, was in diesen Versen und Kapiteln drumherum passiert, ist der Punkt da, wo Nehemia oder Esra, es kommt darauf an, wie man das liest, sagt, und jetzt lasst uns freuen an diesem Tag. Manchmal bist du am Punkt, dass du dein Herz überzeugen musst. Oder du lässt es zu, dass Gott dein Herz überzeugt. Und dass du trotz deiner Umstände, trotz allem, was passiert, ein fröhliches und gutes Herz haben kannst, was dich dazu führt, dass du trotz, wegen oder aufgrund all deiner Umstände feiern kannst und die Freude hast am Herrn. Denn, und da kann weder ich dich zu nötigen oder zwingen, noch dein Partner, noch irgendwer sonst wer, du bist für die Entscheidung zuständig, die in deinem Herz getroffen wird. Und wenn wir uns entschieden haben, dieses Festmahl zu genießen, diese Gemeinschaft mit Gott zu haben, unser Herz mit ihm zusammen bewahren und es bewahrt wissen, dann können wir dazu übergehen, aus unserem Herz heraus ein Lobgesang an Gott anzustimmen. Viertens, indem wir Gott anbeten. Denn, und da auch da fordert uns das Wort so aus, denn so können wir dieser innerlichen Freude äußerlichen Ausdruck geben. Dieses innerliche äußerlich werden lassen. Epheser 5, Vers 19. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Lobpreis ist nicht erst da, wo unser Mund anfängt, irgendwas zu singen, zu proklamieren. im großen oder im kleinen Stil. Unser Lobpreis fängt mit der Musik in unserem Herzen an, mit der Freude an dem Herrn, die unsere Stärke ist. Da hinaus oder da heraus können wir anfangen, Gott zu loben. Das muss ja auch nicht immer nur mit Liedern passieren. Aber zur Ehre Gottes wird dann unser Herz offenbar. Es passiert manchmal auch im Negativen, dass unsere Verbitterung, unsere Wut, unsere Griesgrämigkeit auf einmal über unsere Lippen kommt. Aber da, wo wir unser Herz bewahrt haben, wo wir es ungeteilt Gott zur Verfügung gestellt haben, seine Liebe verstanden haben, dass sie da ist, angefangen haben, ihm alles zu geben, das zu genießen, da wird es auch wieder herauskommen, zu seiner Ehre und zu seinem Lob. Und das haben viele in der Bibel als Vorbilder uns vorgelebt. Eins der neuesten Beispiele sind dazu Paulus und Silas im Gefängnis. Und da steht in Apostelgeschichte 16, sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisungen, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Aber gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Und was dann passiert, ist vielen von uns bekannt. Es gibt ein Riesenerdbeben, sie werden frei und sind doch in ihren Zellen weiterhin. Und es gibt viel Tumult. Und jetzt kann man sich das wirklich nicht so vorstellen wie so ein fast schönes Gefängnis heutzutage, sondern wirklich das dreckigste, dunkelste Loch und dann noch eingesperrt und vorher noch geschlagen. Und man hat eigentlich Gutes getan. Man hat die Menschen damals, also Paulus und Silas, haben sie geheilt, haben sie von Dämonen befreit und eigentlich müssten sie in Jubelstürme ausbrechen, die anderen, weil Gott durch die beiden so gewirkt hat. Aber nein, sie werden dafür ins Gefängnis geworfen. Und ihr Herz war aber so voll der Freude des Herrn. Ihr Herz war so klar, sie waren ungeteilt in Gottes Auftrag unterwegs, dass ihr Mund übergegangen ist in trotz der schlimmsten Umstände. Wahre Anbetung ist für mich nicht, was wir dem Herrn bringen, wenn alles einwandfrei und schön ist und jedes Gebet von uns erfüllt ist. Wenn wir wollen, dass unser Herz fröhlich ist, müssen wir das Geheimnis der Anbetung des Herzens in unserem Privatleben erlernen, dass wir ihn anbeten trotz unserer Umstände, dass unser Herz bewahrt und behütet ist und dass wir aus dem heraus ihn anbeten können. Und das bedarf dazu, fünftens, dass wir ein demütiges Herz bewahren. Dass wir nicht aus der Entscheidung herauskommen, boah, es läuft alles super und ihr müsst es jetzt alles so machen und ich habe das geschafft und ich bin der Beste und ich zeige es euch jetzt mal, sondern indem wir lernen, dass wir das trainieren, dass wir Demut einüben. Dass wir sagen, wir kennen den Punkt vielleicht, an dem du oder ich waren. Wir wissen das, wo wir waren und wir können miteinander den Weg gehen. Deswegen heißt es ja ein Leib Christi. Wir sind nicht Einzelteile, die Nachfolger sind, sondern wir sind gemeinsam. Und Paulus sagt, der Stärkste unter euch ist nur so stark wie das schwächste Glied. Wir wollen einander mitnehmen. Deswegen machen wir das ja auch so, dass wir unter allen Widrigkeiten oder allen Widrigkeiten nicht zum Trotz, sondern unter allen Widrigkeiten versuchen, diese Gemeinschaft zu leben, diese Gemeinschaft zu ermöglichen, um gemeinsam unterwegs zu sein. Und dem einen, der gerade sein Herzeleid hat, wo vielleicht ein Mensch verstorben ist, wo vielleicht Krankheit da ist, wo vielleicht Familien auseinanderbrechen, dass wir ihn mitnehmen und sagen, wir wollen gemeinsam auf dein Herz auffassen und dass wir in dem demütig sind. Weil wir können, was passieren kann, ist, dass wir vielleicht ein super Herz haben, dass so viel passiert ist, dass alles gut ist. Und das ist ungefähr so, wie wenn wir das erste Mal einen riesengroßen, schönen Garten anlegen. Sie sagen, boah, jetzt können wir die Leute einladen und wir feiern freitags ein Fest und samstags ein Fest und sonntags nochmal einen Kaffee trinken in unserem Garten. Dann machen wir eine Woche Pause und gucken uns den Garten an und dann vergeht eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Und irgendwie nach der vierten, fünften Woche sagen die Leute, naja, aber zum Anfang sah der Garten doch besser aus. Ja, aber das war immer noch ein wunderschöner Garten. Und wenn du ein paar Wochen nichts machst, dann wird der Garten richtig schlimm aussehen. Und wenn wir anfangen, unser Herz einmal zu sagen, das ist das Beste, so läuft's, jetzt müssen wir nichts mehr machen, dann wird das Herz irgendwann anfangen zu verkümmern, weil wir uns nicht mehr drum kümmern, weil wir nicht dabei sind. Und das bedeutet gerade im Geistlichen, dass wir das Gott hinhalten. Und in Psalm 139 steht dazu, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wege gehe und führe mich den Weg zum Leben. Demut ist ein ständiger Prozess. Da sind wir dauerhaft unterwegs. Und das nicht, indem wir immer wieder fallen und wieder aufstehen, fallen und aufstehen, sondern wir werden immer ein Stück besser. Wir lernen immer ein Stück mehr dazu und können anderen helfen und andere können aus ihren Erfahrungen wiederum uns helfen. Und wir können als seine neuen Wesen, als seine neue Geschöpfe, als seine Kinder, als die, die den Heiligen Geist in sich tragen, können wir mit Gott an diesem Prozess stärker werden. Und wir kommen dann zur Vollendung und zur Vollkommenheit, wenn wir in sein Himmelreich eintreten. Und dann gilt zum Schluss, dass wir auch in alledem locker bleiben können. Dass wir uns nicht krampfhaft versuchen, an allem zu orientieren und überall das Beste zu sein und komplett unterwegs zu sein, weil wir kommen mit Menschen in Kontakt, die entweder in Gemeinde sind oder in einem Freundeskreis oder Familie, wo es eben schwierig läuft manchmal, wo wir so nah aneinander, miteinander unterwegs sind, dass Verletzungen passieren. Wie vorhin bei dem Beispiel mit Umdekorierung oder was das ich. Der eine will es nicht, der andere will es nicht und trotzdem passiert irgendwas. Und Paulus musste das erleben, der Gemeinden gedient hat, der Gemeinden mit aufgebaut hat, dass ihm Leute nicht gut gesonnen gegenüber waren. Nicht nur Leute außerhalb vom Reich Gottes, die ihn verklagt haben, die ihn ins Gefängnis geworfen haben, sondern auch gerade seine Geschwister. Wenn da steht in 2. Korinther 10, was nun mich selbst, Paulus, betrifft, möchte ich euch eindringlich um etwas bitten. Ich will es mit der Güte und Freundlichkeit tun, die Christus uns erwiesen hat. Angeblich verhalte ich mich unterwürfig, solange ich persönlich bei euch bin. Doch aus der Ferne gebe ich mich stark und selbstbewusst. Daher bitte ich euch, zwingt mich nicht, tatsächlich Stärke zu beweisen, wenn ich zu euch komme. Denn ich bin fest entschlossen und traue es mir sehr wohl zu, energisch gegen gewisse Leute vorzugehen, die uns unterstellen, wir würden nach weltlichen Maßstäben handeln. Er dient der Gemeinde mit Leib und Leben, wenn man das mal so liest, und kriegt aufgrund von der ein oder anderen Anwandlung Anfeindung entgegengebracht. Ihm werden Sachen vorgeworfen, wo man meint, warum das denn? Und er verteidigt sich und sagt, ich werde das nächste Mal dann anscheinend energischer sein müssen. Er war in einer Liebe unterwegs, die es ausgehalten hat, dass man ihn anfeindet. Er ist locker geblieben und trotzdem energisch in seinem Handeln. Und auch so können wir unterwegs sein, dass wir wissen, unser Herz ist umkämpft. Aber wir wollen, indem, dass wir uns darum kümmern, nicht so steif werden, dass wir es von jeglichem abwenden. Dass wir uns in Social Distancing so zurückziehen, zu sagen, wir können nur am besten mit Gottes Hilfe auf unser Herz aufpassen und der beste Weg ist, mit keinem Menschen mehr zu tun zu haben. Das ist nicht gemeint. In Gemeinschaft, mit dem umgehen, diesen Prozess zu gehen, weil man nicht einfach alles ausblenden kann und weil man auf der anderen Seite, und das ist das Wichtigste, weil wir noch in die Herrlichkeit eintreten wollen und weil wir unser Leben mit dem Blick Ewigkeit leben wollen. Auf unser Herz aufzupassen, können wir gemeinsam tun. Und das können wir tun, indem wir erstens dem Herrn unser ungeteiltes Herz mit ungeteiltem Herzen lieben. Zweitens seine Liebe empfangen, also annehmen für unser Leben. Drittens dann in dieses Festmahl reingehen, dass wir genießen können, was wir am Leben und an der Ehre Gottes haben. die wir ihm viertens bringen, indem wir ihm Loblieder singen und unser Herz Ausdruck verliehen bekommt. Und indem wir fünftens ein demütiges Herz bewahren, an dem wir immer wieder arbeiten. Und sechstens locker bleiben in alledem, weil wir wissen, dass wir es nicht mit Zwang tun können, sondern nur in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit und mit seinem Geist in uns. Und deswegen ist das Wichtigste, was wir uns heute mitnehmen können, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ich bete. Papa im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du uns erfüllen kannst, dass du derjenige bist, der mit uns zusammen unser Herz, unser umkämpftes Herz zur Herrlichkeit hin ausrichten kann. Ich danke dir dafür, dass wir gemeinsam unserem Herz Ausdruck verleihen können, indem wir dich anbeten, so wie wir es gleich tun, mit Liedern, die in unserem Herzen sind und aktuell am besten auch in unseren Herzen zur Vollendung kommen und zur vollen Reife, so dass wir einander schützen können äußerlich. Ich danke dir dafür, dass du groß bist und dass du uns hilfst, das Herz zu bewahren, weil du es geschaffen hast, weil du uns liebst und weil du jeden Einzelnen auf dieser Welt wolltest. Und ich danke dir dafür, dass du auch jetzt die Menschen angesprochen hast, die sich darin schwer tun, weil sie alleine gekämpft haben. Und ich bitte dich ganz besonders für diese Menschen, die ihre Entscheidung noch nicht für dich getroffen haben, dass du sie jetzt berührst und gerade im Herzen berührst, dass sie das wirklich körperlich auch spüren können, dass sie sich bei uns melden und dass wir zusammen sie zu deinen Kindern machen, indem wir gemeinsam das Leben dir geben. Und dass du auch diejenigen anrührst, die diese Entscheidung vielleicht schon mal getroffen haben, entweder beiläufig oder nebensächlich oder mal vor langer Zeit, und die merken, ich habe mein Herz verkümmern lassen. Nimm du ihr Herz und lass sie auch da spüren, dass sie gemeinsam mit dir am Herz arbeiten können. Danke, dass wir dich als Sieger an unserer Seite haben. In Jesu Namen. Amen.